Der Rasenfunk-Kurzpass. Es geht los. Die EM in Frankreich startet heute. Erstes Spiel Frankreich gegen Rumänien. Und darüber spreche ich mit dem @Tobias Escher. Den kennt ihr von Spielverlagerung.de und den Rocket Beans. Tobi, ich grüße dich.
Ich grüße dich. Ich liebe es immer, wenn du sagst so, legen jetzt los, ich lege jetzt das Intro rein. Und dann kommt ja dieser Kassettenknopf. Mhm. Also da denke ich immer tatsächlich, dass du mich jetzt zu Hause auf eine Kassette drückst und das Intro reinlegst.
Fun Fact, Rasenfunk Trivia, eigentlich soll das Einschalten eines alten Röhrenradios sein. Also ist es auch, aber tatsächlich hört sich mehr an wie eine Kassette. Aber eigentlich ist das so ein ganz altes Transistorradio, die hören sich genauso an. Da musste man nämlich auch so eine Klicktaste drücken.
Da bin ich zu jung für. Also Kassette habe ich noch mitbekommen, aber Transistorradio, da bin ich mit 28 Lenzen oder der falsche Ansprechpartner.
Ja, ich kenne es ehrlich gesagt auch nur noch so. Bei der Modelleisenbahn meines Papas stand immer so ein altes Radio. Ach, ich habe es geliebt. Und mein Gott, war die Tonqualität gut bei diesen. Na egal. So, wir schweifen ab. Tobi, wir wollen über die EM sprechen und da geht's ja heute los. Frankreich gegen Rumänien. Auf was freust du dich mehr, das Spiel oder die Eröffnungsfeier?
Ich freue mich auf das Spiel. Meine Frau freut sich auf die Eröffnungsfeier. Sie hat schon ungeduldig gefragt. Ich weiß gar nicht, ob da so eine große Eröffnungsfeier geplant ist. Wahrscheinlich schon, aber ja. Ich kann mich jetzt auch nicht an die letzte Eröffnungsfeier erinnern bei einer Europameisterschaft. Von daher, ich glaube, ich freue mich schon ein bisschen mehr auf das Spiel, nicht?
Ja, okay, kann ich verstehen. Nee, also es ist eine geplant. Um 8:30 geht's los im ZDF mit der Eröffnungsfeier und um 9 beginnt dann der sportliche Teil. Dann wird angepfiffen. Ich vermute mal, es wird wieder irgendwas mit Länderflaggen, Luftballons, irgendwelchen tanzenden Kindern, Segways. Ja, leider nicht. Vielleicht erleben wir mal die ersten Drohnen bei einer Eröffnungsfeier. Wenn das aus sicherheitstechnischen Gründen möglich ist, dann, naja, schauen wir mal. So, reden wir über Sportliche, oder?
Ja.
Frankreich, der Gastgeber. Wenn sie Gastgeber waren, hat das immer gut funktioniert. Sowohl bei der EM als auch bei der WM 1998 sind sie dann als Titelsieger, als Titelträger aus dem Turnier gegangen. In diesem Jahr ist man sich nicht so ganz sicher. Sie zählen definitiv zu den Mitfavoriten, aber Deschamps hat eine relativ unerfahrene Mannschaft. Ich habe mal rausgesucht, 539 Länderspiele hat der aktuelle Kader. Zum Vergleich, Deutschland hat 930 und Spanien 1004 Länderspiele. Glaubst du, das kann tatsächlich ein Faktor werden?
Das ist ich glaube, diese Rechnung ist auch so ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, weil alleine Podolski und Schweinsteiger kommen ja zusammen auf über 250 Länderspiele, glaube ich.
Ja, da hast du mich sehr gut erwischt. Genau, und Casillas nämlich bei Spanien auch.
Genau, Casillas auch und dann Iniesta hat, glaube ich, muss auch noch um die 100 haben. Mhm. Aber bei Deutschland ist es halt umso auffälliger, weil Schweinsteiger und Podolski ja gar nicht von Anfang an spielen werden im ersten Spiel. Von daher sehe ich da keinen Vorsprung. Es ist aber tatsächlich so, dass man in Frankreich so ein bisschen diskutiert, ob diese Mannschaft bereits reif genug ist. Also es ist klar, dass da eine junge Generation heranwächst, die sehr stark ist. Aber die Frage ist halt, ob diese EM nicht noch ein Ticken zu früh kommt für Spieler wie Kingsley Coman zum Beispiel oder Martial, die halt doch noch sehr jung sind. Mhm.
Gut, sie hatten ja auch einiges Verletzungspech, muss man dazu sagen. Also es fehlt eine ganze Reihe von Spielern, die auch noch ein bisschen mehr Erfahrung mit reingebracht hätten. Sarko wegen Dopingvergehen, Debuchy verletzt, Varane verletzt, Diarra angeschlagen und anders als Joachim Löw hat Didier Deschamps da gesagt, nein, er nimmt keinen Spieler mit, der nicht von Anfang an fit ist. Was glaubst du, was das jetzt für Frankreich bedeutet? Die Ausfälle beziehen sich ja vor allem auf die Abwehr.
Ja, oder wie im Fall von Diarra auf das defensive Mittelfeld, was natürlich auch, wo er natürlich auch eine gewisse Reife mit reingebracht hätte. In der Abwehr geht es. Die Probleme sind natürlich die Außenverteidigerposition, wo man jetzt wahrscheinlich mit Evra und Sagna arbeiten muss. Mhm. Evra ist ja auch nicht mehr der Jüngste, also der ist jetzt schon ziemlich alt, der ist 35, glaube ich. Ja. Und Sagna ist auch schon 33. Da hat man dann natürlich ein gewisses Dynamikdefizit, sage ich mal, also auch ein Geschwindigkeitsdefizit vor allem, was im Nachrücken geht, vor allem im Vergleich zu anderen Nationen. Das sehe ich halt momentan als hauptsächliche Schwachstelle im Kader. Mhm.
Und damit ist eigentlich auch klar, was der Trumpf des Kaders ist. Die Offensive ist einfach erstklassig besetzt. Vermutlich starten sie heute Abend mit Payet, Griezmann und Pogba. Oder habe ich da jemanden außer Acht gelassen?
Ja, also Payet, Griezmann kommen ja über die Flügel hauptsächlich bei den Franzosen, auch wenn Griezmann im Verein ja eher aus dem Zentrum kommt. Pogba kommt dann aus dem Mittelfeld heraus, zusammen mit Matuidi wahrscheinlich. Giroud könnte noch im Angriff als Stoßstürmer auflaufen.
Stimmt, ja.
Ja. Dann haben wir auch schon dieses Viereck da vorne. Was halt auffällig ist bei den Franzosen, ist, dass sie sehr stark durch die Mitte agieren. Also jetzt gar nicht durchs Zentrum, sondern auch durch die Halbräume, die viel gerühmten.
Das musst du kurz runterbrechen. Ja. Ich habe leider jetzt unsere Pfeife aus dem Taktik-Tribünengespräch nicht auf der Wii Remote liegen, aber musst du kurz erklären, wie kann man durchs Zentrum kommen, aber dann irgendwie nicht durch die Mitte?
Es gibt... Wenn man das nach Guardiola geht, kann man das Spielfeld in fünf Bereiche einteilen. Einmal die beiden Flügel, dann die Mitte, die halt tatsächlich ganz im Zentrum ist, und dann diese Zwischenräume zwischen Flügel und Mitte. Die hat, glaube ich, Jürgen Klopp irgendwann mal Halbräume genannt. Und seitdem hat sich das so halbwegs eingebürgert bei uns Spielverlagerungsleuten. Und wenn man natürlich guckt, Frankreich spielt auf den Flügeln eigentlich mit Griezmann und aber auch Payet, zwei Spieler, die sich eher im Zentrum heimisch fühlen. Die dann natürlich nicht an der Linie kleben, sondern in diese sogenannten Halbräume reingehen. Und dann kommt von hinten halt auch noch Pogba und Matuidi, die sehr oft nach vorne schießen. Und gerade Pogba, ja, der mit seiner ganzen Dynamik ja und seiner ganzen Kraft nach vorne geht, die dann diese Halbräume besetzen und versuchen, über diese Halbräume nach vorne zu kombinieren.
Okay, das heißt, wir merken uns, das ist quasi die Mitte zwischen der Mitte und den Flügeln, so ungefähr kann man sich's vorstellen. So ungefähr, ja. Wenn man eine gegnerische Viererkette hat, ist es die berühmte Schnittstelle zwischen Außenverteidigern und Innenverteidigern. Da konnte man früher noch hervorragend durchspielen, als die noch nicht so eng standen wie jetzt im modernen Fußball. Was haben wir denn für ein Spiel zu erwarten? Denn ich persönlich weiß über Rumänien nicht so viel. Auch in unserer EM-Vorschau konnten wir da nicht so viel Licht ins Dunkel bringen, denn es ist eine rumänische Mannschaft der fast komplett Namenlosen. Gleichzeitig erinnert man sich etwas wehmütig an vergangene Zeiten, in denen Rumänien echt tolle Kicker hatte. Ich habe inzwischen nachgelesen, dass es in Rumänien nur noch drei Nachwuchsleistungszentren von Vereinen gibt. Und da es so ein bisschen im Argen liegt und gleichzeitig so viel Vetterwirtschaft und Misswirtschaft im Verband stattfindet, dass George Hagi, der Rumäne, der wahrscheinlich auch vielen der Hörern dann bekannt ist, lieber irgendwo sein eigenes Ding macht bei einem Verein, als irgendwie sich für den Verband zu engagieren. Jetzt haben die aber eine gute Qualifikation gespielt, ohne Niederlage, mit 11:2 Toren, beste Defensive der EM-Qualifikation. Würde ich jetzt sagen, das wird heute Abend klar in eine Richtung gehen. Frankreich wird den Ball haben, Rumänien wird warten. Und es könnte aber auch sein, dass über 90 Minuten gar nicht so viel passiert.
Ja, Rumänien ist eine Mannschaft, die sehr stark auf das Mannschaftsgefühl gesetzt und auf das Konterspiel. Da kann ich vielleicht noch zu deiner Geschichte der Namenlosen, der Mannschaft der Namenlosen, eine kleine Geschichte hinzufügen. Ja. Wir haben ja auch mit Spielverlagerung eine EM-Vorschau rausgebracht. Die und da haben wir immer diese Kategorien, Superstar, Schlüsselspieler und Hipster. Und wir haben tatsächlich überlegt, ob wir bei manchen Nationen das Feld Superstar freilassen. Haben uns dann dagegen entschieden. Und jetzt ist Vlad Čirčes, der Super, Vlad Čirčes, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Und mir war er vorher auch nicht wirklich geläufig. Also ich habe schon mal gehört, der spielt bei Napoli als Innenverteidiger, aber das war es dann auch schon. Und der ist dann der Superstar dieser kompletten Mannschaft. Das sagt, glaube ich, schon alles. Sie werden sich in einem 4-2-3-1, 4-4-1-1 aufbauen. Sie werden verteidigen, sie werden auf Konter spielen. Sie werden ganz klar den Fokus auf die Abwehrarbeit legen, was sie auch sehr gut können, hast du ja auch in der Qualifikation bewiesen haben. Nutzen dabei relativ häufig Manndeckung, also das, was man im modernen Fußball als Manndeckung bezeichnet, wenn ein Mittelfeldspieler seinem Gegner weit folgt und den eng deckt. Da werden besonders bestimmt Pogba wird man bestimmt ein Auge haben und den eng decken. Aber auch Griezmann wird dann eng gedeckt werden. Dann werden wahrscheinlich die Außenstürmer bei zurückfallen. Also die werden sich eigentlich nur hinten reinstellen und hoffen, dass es lange 0-0 stehen bleibt.
Das sind gar nicht die besten Aussichten, aber so muss es ja nicht kommen. Tatsächlich hat aber ja gerade Frankreich auch eine Historie von nicht gerade erfolgreichen Eröffnungsspielen. WM 2002 als Weltmeister und amtierender Europameister 0-1 gegen den Senegal. Ich habe übrigens mal nachgeguckt, was bei den anderen Turnieren war, vor denen sie gewonnen hatten, also als Titelverteidiger angetreten sind. 1988 bei der EM sind sie bereits in der Qualifikation gescheitert. Und 2004 hatte der Gastgeber das Eröffnungsspiel. Weißt du noch, 2004?
Griechenland, nee.
Doch.
Griechenland gegen Portugal, oder?
Genau. 2:1 für Griechenland. Und wer hätte damals gedacht, dass die sich nochmal im ersten und im letzten Spiel der EM wieder treffen und beide Male Griechenland die Nase vorne hat. Beziehungsweise Charisteas den Kopf vorne. Das heißt, wenn man jetzt hier von einem 3-0 oder 4-0 ausgeht, so wie ich es auch schon in manchen Tippspielen gesehen habe, dann müsste einiges passieren, was untypisch ist für Rumänien.
Ja, sie haben ja nur 2 Tore bekommen in der Qualifikation. Ich weiß jetzt gar nicht, glaube in 8 Spielen ohne Gegentor. Bin mir aber da nicht sicher, ob sie nicht in der kleineren Gruppe waren. Aber wir haben auf jeden Fall da sehr gut verteidigt. Was natürlich dagegen spricht, gegen diese Idee, dass sie da jetzt 3 Gegentore fangen. Sie haben ja auch zum Beispiel gegen Spanien in der Qualifikation 0-0 gespielt. Und auch gegen Nordirland und gegen Ungarn, die ja auch Kontermannschaften sind, haben sie auch keine Tore eingefangen. Also da muss man aufpassen jetzt, dass man das zu hoch tippt. Andererseits sind sie aber jetzt auch keine Mannschaft, die besonders toll kontert. Das sieht man auch daran, du hattest gesagt 12-2 Tore, habe ich das richtig verstanden?
11-2, ja.
11-2, genau. Das hatte ich auch irgendwie so im Kopf. Und das ist jetzt auch nicht gerade die beste Torausbeute. Das ist irgendwie 1, irgendwas pro Spiel. Da kann man jetzt auch nicht erwarten, dass sie besonders toll kontern. Dazu fehlen ihnen auch die Einzelspieler, dazu fehlt ihnen auch der Fokusspieler, den sie im Kontermoment dann anspielen könnten. Also die haben jetzt keinen großen Stürmer, der ablegen kann oder keinen Außenstürmer, der ein plötzliches Dribbling bringt. Die sind halt komplett auf die mannschaftliche Geschlossenheit angewiesen.
Das heißt, wird so ein klassisches Spiel, wo man sagt, das 1-0 ist ganz wichtig und wird sehr wahrscheinlich für die Franzosen fallen und ab dann... dann entwickelt sich das Spiel, dann wird quasi, das ist quasi wie ein Neuanpfiff, weil dann kann Rumänien nicht an seinem alten Muster festhalten.
Genau, ja, also das kann natürlich auch 3-0 ausgehen, wenn Frankreich früh das Tor schießt natürlich, aber selbst dann würde Rumänien wahrscheinlich nicht groß aufmachen, aber irgendwann müssten sie halt aufmachen und dann kann Frankreich, hat ja auch sehr viel Klasse im Konter, das darf man ja nicht vergessen, dass sie ja auch vor allen Dingen mit Griezmann und Pogba über diese halbrechte Seite extrem viel Geschwindigkeit aufbauen können, aus dem Nichts heraus auch. Da muss man halt aufpassen und das könnte dann gut passieren, wenn es irgendwie zur 70. Minute 1-0 steht und dann Rumänien ein bisschen aufmacht, dass man dann doch noch auf die Tore kommt. Aber es kann natürlich auch sein, dass sich die Franzosen festbeißen, weil ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, wie stark deren Aufbauspiel tatsächlich ist, weil sie auch natürlich über die Außenverteidigerposition Probleme haben, aber auch Innenverteidiger mit Koscielny, Mangala sind natürlich stark im Aufbau. Sind jetzt keine Boateng-Hummels-Kombination, sagen wir es mal so, wobei das natürlich der Extremfall ist. Aber da kann man natürlich, wenn man das Mittelfeld halbwegs gut rausnimmt, die Franzosen auch schon vor Probleme stellen. Und das ist etwas, was die Rumänen potenziell können.
Glaubst du, dass Conte, der ja jetzt der Diarra-Ersatz geworden ist, jemand ist, der das leisten kann, den Aufbau, wenn er sich dann vielleicht fallen lässt und so der Manndeckung der Rumänen entgeht?
Ja, Conte Meister geworden in England mit Leicester ist ein sehr spielintelligenter Spieler, der da viel zu leisten vermag und auch sehr gut Räume lesen kann. Der aber auch defensiv sehr stark ist mit seiner ganzen körperlichen Art. Das ist halt schon so ein interessanter Fall, Best of Both Worlds, halt Körperlichkeit und Spielerisches. Das wird schon interessant sein, ja. Ich weiß nicht, ob er spielt, ist Diarra, ist fit, glaube ich, und könnte dann auch im Mittelfeld auflaufen als Sechser, wobei Diarra, glaube ich, noch, weil Kanté noch die offensive Variante wäre.
Ich war mir jetzt gar nicht sicher, dass Diarra mit dabei ist, ehrlich gesagt. Ich dachte, also, Diarra wäre jener Spieler gewesen, den Deschamps aussortiert hat, weil er eben nicht fit ist. Ich finde ihn nicht im Kader.
Ach so, dann war das so, aber er ist auf jeden Fall bei uns im Spielverlagerungsheft noch im Kader. Ich nehme das immer als Benchmark.
Oh, ja.
Müsste man, und ich weiß es nicht, da müsste man theoretisch mal den Kollegen Konstantin Eckner fragen.
Und ich aber bin mir ziemlich sicher, dass Deschamps gesagt hat, er möchte keinen Spieler mitnehmen, der nicht komplett fit ist. Das hatte ich vorhin schon erwähnt, das macht ein gewisser Joachim Löw ein bisschen anders mit Hummels und mit Schweinsteiger. Genau, also ist nicht im Kader tatsächlich. Da darf man gespannt sein.
Okay, dann wird Kanté wahrscheinlich spielen.
Jetzt haben wir eigentlich das Spiel schon ganz gut umrissen und wenn es halbwegs so kommt, wie wir es erwarten, dass Rumänien ein defensives Bollwerk hinstellt, was nicht sofort geknackt werden wird, wird es ja auch ein bisschen darauf ankommen, auf die Verbindung zwischen Zuschauern und Mannschaft. Ich habe den Eindruck, und das hat Deschamps auch in den letzten Jahren mehrfach gesagt, er wollte eine Verbindung zwischen dem Publikum und den Spielern wiederherstellen nach der Katastrophen-WM 2010 und all dem, was noch danach kam. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass ihm das wirklich gut gelungen ist. Vor allem jetzt auch in den letzten Spielen hat man das gesehen, gegen die Niederlande zum Beispiel, gegen Kamerun, wo es zum Teil ja auch noch 2-2 steht, bis Payet einen Traumfreistoß reindrischt. Die Stimmung habe ich immer als sehr, sehr positiv empfunden und könnte meiner Meinung nach tatsächlich ein Trumpf sein für Frankreich.
Ja, ich glaube, Frankreich hat wieder Lust auf diese Nationalmannschaft. Das war ja nicht immer so in den vergangenen Jahren. Und die Mannschaft hat sich auch nicht immer bestens verhalten. Man hat so ein paar Altlasten, ist man in stimmungstechnischer Hinsicht losgeworden mit der Benzema-Geschichte auch zum Beispiel, der jetzt nicht dabei ist. Da hat man eine Verbindung herstellen können zwischen Mannschaft und Fans. Und das ist natürlich auch was, was viele sagen, was ein Vorteil ist für die Franzosen, ist dieser Heimvorteil, den sie jetzt diesmal wirklich tatsächlich haben. Mhm. Und der ja in den vergangenen Jahren auch viele Teams weitergeholfen hat. Also Deutschland 2006 hat der Heimvorteil ins Halbfinale getragen, aber auch Brasilien, die natürlich zwar im Halbfinale dann total versagt haben, aber man muss auch sagen, sie sind bis ins Halbfinale gekommen erstmal mit sehr viel Glück, aber auch mit diesem Quäntchen an Leidenschaft, die man durch die Heimspiele nochmal ziehen kann.
Mhm, absolut, das kann man so sagen, ja. Übrigens, gestern, weil du Deutschland angesprochen hast, gestern hat sich das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Costa Rica zum im 10. Jahr gejährt. 10-jähriges Jubiläum, meine ich. Und ich habe mir tatsächlich nochmal die Tore angeguckt. Was für eine Bude von Philipp Lahm. Das war ja damals so sein, das war ja sein Arjen Robben-Ding, sein One-Trick-Pony, dass er von außen links nach innen rechts reinzieht. Aber wie er den tatsächlich auch in den Winkel schlänzt, das hat man tatsächlich so von ihm nie wieder gesehen. Bestes Tor seiner Karriere zum bestmöglichen Zeitpunkt.
Ja, das war auch damals ein komischer Ball bei der WM 2006. Da gab es ja mehrere so eine Buden und die Torhüter haben ja auch gesagt, der flattert so komisch, weil der damals zum ersten Mal wirklich runder war als früher. Mittlerweile sind die Spieler das, glaube ich, gewohnt, aber da waren sie es nicht. Und da haben es natürlich dann Spieler wie Lahm plötzlich geschafft, in den Winkel zu perlen. Ja. Aber war auch lustig bei der WM, da haben es auch sehr viele Spieler nicht geschafft, einen langen Ball ordentlich zu timen, weil der Ball immer zu weit gegangen ist, weil sie das nicht irgendwie hinbekommen haben.
Mhm. Stimmt, in dem Spiel war ja auch der Schuss von Frings, das war ja auch so ein komisches Ding, was dreimal die Richtung geändert hat und dann gar nicht mal so platziert neben dem Torhüter einschlägt. Ach, mein Gott, das ist auch schon 10 Jahre her. Man wird tatsächlich alt. Damals einen der witzigsten Tweets, den ich gelesen habe zur kompletten WM, Philipp Lahm 2030 beim Arzt, ich habe Schmerzen im Rücken, geht hier so links rein und dann rechts oben raus. Antwort des Arztes, wie gegen Costa Rica. Sehr witzig. Ich glaube, der war sogar vom Reality Check, dem @rc_kh, mit dem ich gestern einen Kurzpass aufgenommen habe. Okay, wir schweifen ab. Schauen wir mal auf die letzten EM-Öffnungsspiele. Dann sehen wir, Portugal hat gegen Griechenland verloren, 1-2, wir haben es schon angesprochen. Schweiz hat gegen Tschechien verloren, 0-1. Und 2012 Polen gegen Griechenland, 1-1. Das heißt, in den letzten drei Europameisterschaften ging es nicht so gut los für die Gastgeber. Schauen wir mal, wie es heute Abend wird. Tobi, was mich jetzt noch interessieren würde, wie verfolgst du als Taktik- und Statistik-Nerd eine Europameisterschaft? Was sind zum Beispiel deine Datenquellen?
Datenquelle Nummer 1 ist immer whoscored.com, die immer sehr viele Live-Daten zu den Spielen haben, die auch jetzt bei der Europameisterschaft wieder alles haben müssten. Ich meine auch tatsächlich, dass ARD oder ZDF, ich bin mir gerade gar nicht sicher, wer, zusammenarbeitet mit der Firma von Stefan Reinhardt, der auch eine Statistikfirma hat, die auch sehr interessante Daten sammeln. Die sammeln nämlich Daten, wie viele Spieler ein Spieler mit einem Pass überspielt. Klingt jetzt erstmal kompliziert, ist im Endeffekt ganz einfach. Wenn Boateng von der Abwehr einen Ball hinter die Abwehr spielt und Gomez daraus ein Tor schießt, hat Boateng 10 gegnerische Spieler überspielt. Nämlich sämtliche Feldspieler mit einem Pass überspielt.
Du hast mir das ja schon damals im Taktiktribünengespräch erzählt und ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, ob diese Methode wirklich immer eine Aussagekraft hat tatsächlich. Denn es gibt, also natürlich wird der Vertikalpass damit belohnt, mit dieser Zählweise. Aber es gibt auch ganz viele Spielsituationen, wo es eigentlich schlauer ist, nochmal hintenrum schnell aufzubauen. Der Klassiker, ich lasse den Ball prallen und dann ist der nächste Pass dann derjenige, der die Abwehrreihe überspielt, weil links jemand eingelaufen ist.
Ja, in der Tat ist das ein bisschen problematisch, hast du schon recht, weil halt auch Aktionen, die zu risikoreich sind, dann teilweise belohnt werden. Aber es ist natürlich schon eine Hilfe, um zu gucken, was können Spieler. Zum Beispiel eine interessante Sache, die bei dieser Metrik rauskam, ist, dass kein Spieler der deutschen Nationalmannschaft so viele Spieler überspielt wie Toni Kroos. Was man jetzt zunächst mal gar nicht denken würde, aber der auch bei seinen vielen Pässen zur Seite sind halt trotzdem noch genug Pässe nach vorne dabei, dass er da diese Metrik mit Abstand anführt. Also solche Dinge kann man da halt sehen. Also ich würde es jetzt nicht als Standalone-Wert nehmen, um die Stärke eines Spielers komplett zu messen.
Und was machst du dann jetzt, wenn du EM-Spiele siehst? Du siehst die ja anders als, ich würde sagen, wahrscheinlich 95% aller Fußballfans, sehr viel analytischer. Machst du dir Notizen nebenher? Wie pflegst du eigene Statistiken dann im Nachgang des Spiels?
Ja, ich habe zur Bundesliga immer meine eigene Excel-Tabelle gemacht, wo ich mir immer die wichtigsten Daten, Ballbesitz, Passstatistiken, Schussstatistiken rausgesucht habe.
Für alle
Mannschaften? Über alle Mannschaften, alle Spiele. Das kostet mich dann jeden Montag immer eine halbe Stunde, aber das lohnt sich. Also wenn man dann, das lohnt sich für meine Arbeit hauptsächlich, weil ich dann die Statistiken immer sofort abgreifen kann. Und gucken kann, okay, wie hat sich das in den letzten 5 Spielen verändert, wie hat sich das nach dem Trainerwechsel verändert und so weiter. Das werde ich jetzt wohl auch zur EM machen und dann da mal ein paar Statistiken abgreifen, damit ich das auch für die Zukunft habe. Und was ich bei den Spielen natürlich mache, genau hingucken und Notizen, Notizen, Notizen. Das ist natürlich das Wichtigste. Da ist natürlich jeder anders. Ich bin jemand, der sehr vergesslich ist und der dann am nächsten Tag schon wieder vergessen hat, wie das Spiel war. Dann ist es schon wichtig, wenn man das nachschlagen kann, wie die Mannschaften gespielt haben.
Ja, dann weiß ich, was du nachschlagen wirst, wenn wir dich noch öfter im Kurzpass dann hören werden. Dann sitzt du über deinen Notizen. Was wird denn aus Spielverlagerung.de jetzt geschehen in den nächsten 4 Wochen?
Analysen, Analysen, Analysen. Wir werden nicht jedes Spiel analysieren. Wir haben so ein bisschen Engpass an Leuten, auch weil wir genug andere Sachen zu tun haben. Aber wir werden natürlich die wichtigsten Spiele, wir gucken gerade, dass wir es hinbekommen, dass wir die wichtigsten Spiele rausfiltern und analysiert bekommen.
Und dann bist du ja auch noch im Einsatz im Internetfernsehen, sage ich mal, bei Rocket Beans TV, wo du ja das Format Bundesliga bereicherst und jetzt ja, wie heißt ja eigentlich zur EM?
EM-Schau heißen wir, glaube ich, einfach nur.
Das ist verrückt. Das ist typisch Rocket Beans. Ja, was wird denn da passieren? Wie oft wird man dich sehen? Wo kann man dich sehen?
Ja, die Sendetermine stehen fest. Wir fangen heute an, heute und Montag mit dem, heute vor dem Eröffnungsspiel so ein klein bisschen Vorschau, dann Montag nach dem Deutschlandspiel so eine kleine Nachschau. Und dann geht's, glaube ich, immer dienstags und freitags weiter. Ich bin mir gar nicht sicher, weil die Termine wechseln auch dann teilweise, aber es ist immer meistens zwischen 5 und 6 eine Stunde. Ich habe auch tatsächlich ein Geschenk bekommen von den Kollegen. Gunnar hat mir so ein Taktikprogramm klar gemacht, womit ich auf einem Tablet rummalen kann und Pfeile malen kann und sowas. Da habe ich mich so sehr drüber gefreut, dass meine Frau meinte, du hast dich noch nie über ein Geschenk von mir so gefreut wie über das Ding. Ist aber ein ziemlich geiles Programm, weil da werde ich viel Spaß mit haben, auf jeden Fall.
Okay. Wird es die Sendungen dann auch bei YouTube geben oder haut ja, das mit ab? Ja, okay. Also kann man quasi sehen auf rocketbeans.tv.
Genau.
Auf YouTube. Ihr werdet es bestimmt auch wieder in euren Podcast-Feed schieben als Audio.
Das kann gut sein, da bin ich aber der falsche Ansprechpartner als Dauergast.
Okay. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Schaut euch Tobi auf rocketbeans.tv an. Generell Rocket Beans. Immer wieder einen Blick wert. Ja, Tobi. So aus meiner Sicht haben wir eigentlich jetzt alles besprochen, was man so vor einer EM wissen muss. Wenn du jetzt nicht noch weiter über die Eröffnungsfeier mit mir reden willst, würde ich sagen, wir machen den Laden hier dicht, oder?
Ja, solange keine Ex-Fußballer in Ritterrüstung auftreten, wird es ein voller Erfolg.
Wir werden es erleben. Dann kann ich nur sagen, vielen Dank, Tobias Escher. Folgt diesem Mann auf Twitter. @TobiasEscher heißt er da. Folgt all seinen Projekten, Spielverlagerung, Rocket Beans, lohnt sich alles. Wir werden dich noch öfter hören, Tobi, worüber ich mich sehr freue hier im Kurzpass. Und dann würde ich sagen, wir hören uns, liebe Hörer, morgen wieder im nächsten Kurzpass. Tobi, vielen Dank, mach's gut.